Leute, hier ist wieder No Country for Old Nerds, euer Podcast für angewandte Nerdologie und Cyberwissenschaften. Heute gibt's ein buntes Menü aus Serienempfehlungen, damit ihr keinen Grund mehr habt, bei diesem schönen Sommerwetter vor die Tür zu gehen. Wir lassen dabei bewusst große Serien wie Game of Thrones, Breaking Bad und Co. weg, weil sie so umfangreich sind, dass wir ihnen irgendwann mal eine eigene Episode widmen werden und deswegen heute gar nicht erst versuchen wollen, da kurz drüber zu reden, denn das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Stattdessen stellen wir euch heute eine kleine Auswahl von Serien vor, die uns im Moment besonders interessieren oder am Herzen liegen und von denen wir glauben, dass ihr auch darüber Bescheid wissen solltet. Tim, ready for takeoff?
Also, wir hier oben sind startklar, Tobi.
Alrighty, 3, 2, 1 und Zündung!
Dann fang mal ganz spontan mit deiner ersten Serienempfehlung an.
Dann fange ich da ganz spontan mit an, nämlich mit meiner Entdeckung des Jahres, Solar Opposites. Das ist was, da habe ich schon 1000 Menschen drüber vollgequasselt, weil ich es so unglaublich geil finde. Und ich habe es zufällig auf Disney Plus entdeckt, und zwar auf diesem neuen Stars-Kanal, meine ich. Und ja, das war wirklich so, hey, das kommt mir vom Zeichenstil irgendwie bekannt vor. Also Solar Opposites ist der Name der Sendung. Und irgendwie kam mir das optisch schon bekannt vor und sah auch irgendwie so verrückt aus auf dem Bild. Das habe ich direkt einfach mal angefangen zu gucken und war dann völlig überwältigt. Es ist eine Serie von den Rick and Morty-Machern. Also Justin Roiland und auch Mike McMahon waren hier beteiligt. Also Leute, die Rick and Morty gemacht haben, Star Trek, Lower Decks und so weiter. Soweit ich weiß, ist der Mike McMahon mittlerweile nicht mehr dabei, weil der sich jetzt um andere Projekte kümmert. Aber das läuft in gewohnt guter Qualität gerade weiter. Zwei Staffeln sind nämlich schon da und soweit ich weiß, ist eine dritte auch schon bestellt. Worum geht's da eigentlich? Was ist da eigentlich Phase? Solar Opposites ist eine Serie, die ursprünglich eigentlich mal für Fox, für den Sender Fox produziert wurde, aber das Projekt wurde da über die Zeit eingestellt und ist es letztendlich irgendwie dann von Hulu gekauft worden oder zu Hulu rübergekommen, wo das dann gezeigt wurde und auch eine recht ordentliche Fanbase mittlerweile aufgebaut hat. Die Story ist im Prinzip ziemlich simpel, also es ist ein Comic und es geht darum, dass halt ein paar Leute gab, die auf einem außerirdischen Planeten gelebt haben, sozusagen eine außerirdische Familie. Und dieser Planet, da war alles super und in Harmonie, wie man das so kennt. Und dann ist halt alles kaputt gegangen, schreckliche Apokalypse. Und die sind halt geflohen davon, zusammen mit einem sogenannten Pooper an Bord. Und sind dann halt letztendlich auf der Erde gestrandet. Und zwar im Herzen der USA. Und das ist also die Familie oder beziehungsweise der Clan ist hier der Jesse, der Corvo, Terry, Yamulak und der Pupa halt. Also im Prinzip Vater, Mutter, Tochter und Sohnemann plus außerirdisches irgendetwas noch an der Seite dran. Und die sind noch nicht so sicher, ob das eine gute Sache ist, dass sie auf der Erde sind oder eine schlechte Sache. Also das ist sozusagen für die Charaktere, die auf dem Planeten sind, auch noch unklar. Und was passiert da? Das ist eine total durchgeknallte, kranke Serie, so wie man das von Rick and Morty und so kennt. Also da geht's wirklich drunter und drüber. Die Kreativität ist auf einem ganz hohen Maße. Also es sind wirklich unglaublich verrückte Ideen, die da ausprobiert werden. Also genau mein Geschmack. Ich bin super happy damit. Und was ich besonders hervorheben will oder was ich so richtig geil finde, ist, dass es eine Serie in der Serie gibt. Also es ist schon lustig, wenn du eine Comicserie guckst, in der es dann sozusagen eine Parallel-Comicserie gibt, die dann währenddessen mittendrin spielt. Also manchmal siehst du die Handlung einer Folge im Vordergrund ablaufen, so hier und da verteilt. Aber eigentlich geht's nur um das, was dazwischen passiert, als Hauptinhalt der Folge. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Denn was ist da passiert? Also diese Leute versuchen ja nicht aufzufallen. Naja, ich meine, gut, sie haben auf ihrem Dach oben von ihrem Haus so ein klassisches amerikanisches Reihenhaus, ist halt so ein UFO geparkt. Da haben sie halt mal eine Plane drüber geworfen und irgendwie erkennt das keiner, warum auch immer. Und die Kinder gehen natürlich auch zur Schule, obwohl die natürlich auch ganz anders aussehen als die Menschen und so. Aber das fällt irgendwie keinem auf, das ist auch egal in der Serie. Da geht es halt nur um den Spaß.
Gibt es da keine Erklärung dafür, dass das so passiert? Oder ist es einfach, wird es hingenommen, dass das so ist? Halt mehr als Zuschauer nimmt man das so hin.
Man nimmt es einfach so hin. Also vielleicht gab es eine Erklärung, die muss mir dann entfallen sein, aber ich meine, es gab keine bisher. Das wird einfach dann so, ja, mehr oder minder irgendwie, das ist einfach so. Das ist so ein bisschen so ein Ding, glaube ich, wie bei Family Guy. Da ist es doch so, dass manchmal kann das Baby sprechen und manchmal kann es nicht sprechen. Und selbst das Baby, wie auch der Zuschauer, wie auch die Macher, wissen halt nicht, ob es jetzt gehört werden kann oder nicht. Das wird immer so im Wagen gehalten. Und
okay, also so eine Meta-Ebene quasi, wo man immer nicht genau weiß, wie bei American Dad ist ja auch dieses Außerirdische, wo man manchmal weiß, okay, jetzt ist es als Außerirdische erkannt worden, manchmal wird es nicht als Außerirdische erkannt.
Genau so.
Oder bei Family Guy, der Hund, der ja auch immer mitspricht oder immer nicht mitspricht. Manchmal wird er als Hund diagnostiziert, manchmal nicht.
Genau so ein Ding ist das. Das war jetzt ein Beispiel dafür. Genau so kommt es auch darüber. Und was halt jetzt geil ist, die haben natürlich jede Menge außerirdische Technologien. Der Corvo sozusagen, der Familienkopf, ist halt auch der sozusagen der Rick, der Schlaue, der alle möglichen Technologien beherrscht und komplexe Sachen zusammenbauen kann, komplexe Zusammenhänge versteht. Und der Rest um ihn rum ist jetzt nicht doof, außer sein direkter Partner sozusagen, der Terry, das ist halt schon so ein Depp im Prinzip, aber ein lustiger Depp. Und ja, dann gibt's halt noch sozusagen die Kiddos. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die auf ihrem Heimatplaneten gar keine Familie tatsächlich gewesen, sondern die wurden auch irgendwie zusammengewürfelt und sind jetzt auf der Erde zu so einer Art Familie erst geworden. Und da gibt's dann was Verrücktes, nämlich die Kinder haben so einen Schrumpfstrahler und die machen sich halt so als Hobby, wenn die in der Schule sind oder rumlaufen oder ihnen auch mal einer auf den Keks geht, dann wird der halt geschrumpft. Und in ihrem Kinderzimmer haben die so einen riesige Glaswand, wie so ein riesiger Setzkasten, hätte man früher gesagt. So ein Holzding, was an der Wand hängt, in das man Figuren und so zur Ansicht stellt. Da haben die halt diese riesen Glaswand und das heißt halt die Wand. Und diese verkleinerten Lebewesen schmeißen diese in diese Wand rein, damit die da weiterleben können. Wie wenn du Ameisen oder irgendwas in so eine Art Glaskasten zur Beobachtung unterbringen würdest. Da gibt's auch diese Dinger, wo du an der Seite sehen kannst, wie die sich unter die Erde graben. Nur damit
diese Querschnitte.
Genau, diese Querschnitte. Und das ist die Serie in der Serie. Denn wie es halt, das ist so geil geschrieben. Da geht's halt drum, dass sich diese ganzen Leute, die da halt reingeworfen wurden, geschrumpfstrahlert wurden, nach und nach in dieser Wand ihre eigene Gesellschaftsform und ihre eigene Gesellschaft aufgebaut haben. Nur die kämpfen da drin natürlich auch gegen Ungetümer wie, was weiß ich, Maden, Kakerlaken, die dann, für die natürlich riesige Monster sind, weil die ja so klein sind und müssen sich in dieser Welt ständig behaupten. Und in dieser Wand passieren einfach unglaublich spannende Sachen, auch sind da durchaus auch hier und da so ein paar sozialkritische Elemente drin versteckt über Gesellschaftsform, Regierung, Demokratie und so weiter und so fort. Das ist mega spannend und unglaublich witzig auch, obwohl das die Geschichte, die da erzählt wird, eigentlich eine sehr ernste ist. Die ist natürlich in einem lustigen Korsett verpackt. Aber tatsächlich ist es eigentlich eine recht ernste Geschichte, was passiert. Und die geht auch so über die Staffeln, über die gibt ja nicht so viele, aber es geht immer weiter mit und läuft auch im Hintergrund weiter. Und besonders geil finde ich es dann, wenn du jetzt siehst, also die Leute, die drin sind, denen ist bewusst, was mit ihnen passiert ist, warum die jetzt klein sind, warum die da drin sind. Und die hoffen natürlich, dass die flüchten können aus dieser Wand und ihr altes Leben wieder zurückbekommen werden. Und manchmal siehst du halt, wenn es eine Wandfolge ist, wie die Leute in der Wand auch mal über die Dinge, die draußen geschehen, sprechen. Also ist schon lustig, du guckst Solar Opposites, bist dann aber in Solar Opposites in der Serie sozusagen die Wand, die dann von innen die Serie Solar Opposites oder was die Außerirdischen machen, beobachtet und kommentieren. Und das kenne ich so jetzt aus keiner anderen Serie oder so, die so ein Konzept in der Form aufgegriffen hätten. Und bei mir und meiner Freundin ist es einfach so, wenn eine neue Folge Solar Opposites kommt, dann sitzen wir immer vorher da und sagen, Wandfolge, weißt du, dann geht's so richtig, wir hoffen und beten schon, dass es wieder eine Wandfolge wird, weil es einfach übertrieben geil ist. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Es ist völlig durchgeknallt, völlig kaputt, um ein Beispiel für die Kaputtheit zu zeigen, wenn diese Wesen in Stress geraten, dann wir schwitzen halt als Menschen und die schwitzen auch, aber ihr Schwitzen ist, die stoßen so kleine Schwitzlebewesen von sich ab. Also es hagelt, wenn die Stress haben, hagelt es um die rum, dann immer so eine Flüssigkeit aus denen raus, die auf den Boden tropft und da sich im Prinzip in so kleine Männchen verwandelt, die dann einfach rumrennen und Chaos stiften und so, ne? Also sozusagen für die ist Stress gefährlich in einer gewissen Art und Weise, weil dadurch unkontrolliert sie diese Dinger ausbrüten sozusagen, die dann ihr Eigenleben entfalten und da rumrennen oder einfach auch schnell sterben. Also das ist so wahnsinnig alles, diese Sendung. Und
Ja, aber kann man sagen. Das sehr verrückt an, die ganze Geschichte ist halt ja, wenn du schon sagst, von wem das ist, weiß man ja auch ungefähr, wie man sich das zu vorstellen hat. Also ja. Sagen wir es mal so, es ist mit Sicherheit keine Kinderzeichentrickserie, oder?
Nee, das ist durchaus eklig, brutal, auch teilweise ziemlich heftig. Da wird auch gut und gerne mal jemand um die Ecke gebracht, ohne dass das groß drüber nachgedacht wird. Es hat tatsächlich manchmal noch so ein, wie soll ich sagen, so ein, naja, ein moralischer Ansatz. Es führt jetzt, glaube ich, zu weit oder ist zu groß, aber so Werte wie, dass sie sich mal eine Folge lang streiten und dann halt feststellen, dass sie ja eigentlich doch eine super Familie sind. Sowas gibt's dann auch, weißt du, so ein bisschen so Pointen sind dann drin manchmal. Der interessante Catch ist aber auch noch, dieser Pupa, das ist, stell dir einfach vor, du hättest eine Tube Senf genommen, hättest auf deinen Teller mal so ein kleines gelben Klecks gemacht, so ein bisschen hochkant und so ungefähr sieht der Pupa aus, nur dass er halt Augen hat und die ganze Zeit am Fressen ist und eigentlich auch nichts groß kommentiert. Der macht halt einfach rum, macht sein Ding und ist halt da. Aber der Pupa ist eigentlich super gefährlich, weil der irgendwann, wenn der mal ausgewachsen ist oder wenn ein gewisser Zustand eingetreten ist, da nämlich alles da kaputt macht am Ende. Also sozusagen, wenn der Pupa sich voll entwickelt, dann ist das zumindest für die Bewohner der Erde ein großer Nachteil. Und okay. Irgendwann gibt's auch mal eine Folge, wo es drum geht, wo eigentlich keiner so genau, wo sie feststellen, dass sie gar nicht so ganz genau wissen, wie der Pupa eigentlich funktioniert. Weil der hat verschiedene Stufen, die der auch durchläuft. Und der Terry ist eigentlich der andere Erwachsene neben dem Corvo, der ist eigentlich dafür zuständig, den Pupa zu verstehen und zu begreifen, welche Phasen der durchmacht und wie das alles später mal ablaufen wird. Und leider ist der Terry aber strunzdumm und hat es halt alles vergessen. Und weiß halt nicht mehr so genau, wie er das interpretieren soll. Und dann manchmal verändert der Pupa sich halt auch in irgendwelchen Folgen und macht dann irgendwelche schrägen Dinge. Und die geraten dann halt total in Panik, weil sie halt einfach vergessen haben, was sie da machen müssen. Und also es ist sozusagen wie wenn du eine Katze als Haustier hast oder so, die ab und zu einfach spontan mutieren kann und dann völlig durchdreht. Und du dann halt genau wissen musst, auf welche Knöpfe bei der Taste Katze du drücken musst, damit es jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft.
Aber kann man einfach das Gleichnis mit der Katze einfach durch, wenn man mit einer Frau zusammenlebt, ersetzen. Da ist es ja genauso, dass man von jetzt auf gleich nicht weiß, welche Knöpfe man noch drücken muss.
Ich glaube, jetzt bewegen wir uns in ein gefährliches Terrain.
Hat sich mehr als Gleichnis angehört als mit der Katze. Hört sich auf alle Fälle super spannend an. Auch diese ganzen Ebenen, wo du da beschrieben hast, die sich da drin bewegen, ist ja wirklich sehr nah an diesem Rick und Morty-Thema. Hört sich auf alle Fälle sehr, sehr cool an, die ganze Geschichte, kann man auf jeden Fall mal sagen.
Ja, es ist halt so viele Ähnlichkeiten. Es ist auch wieder eine Familie, jeder hat da so seine klare Rolle. Es ist auch, was ich toll finde, ist, wie die Charaktere auch ausgearbeitet sind. Also alle, die da vorkommen, Jesse, Corvo, Terry und Yamulak, die entwickeln ganz schnell so eine Persönlichkeit. Also so, dass du die richtig als Charakter und nicht nur als Beiwerk oder ist halt vorhanden wahrnimmst. Genauso wie du bei Scooby-Doo oder so wusstest, keine von den Figuren hat einen ewig langen Auftritt immer, aber trotzdem wusstest du genau, wer halt so für was zuständig ist. Der eine, der ist der sportlich Schlaue, der andere ist halt der Chaot, der mit dem Hund abhängt. Dann gibt's die Hyperintelligente und so weiter. Da hat auch jeder seine Rolle. Insofern gibt's da auch Parallelen zu Rick and Morty. Es ist sowieso vom Zeichenstil und so überschneiden sich da Dinge. Aber gerade das macht's auch so interessant. Und ich finde die Ausgeflipptheit der Serie phänomenal. Und wenn ihr halt mal wirklich richtig ablachen wollt und Bock habt, mal was ganz Kreatives auch zu sehen mit völlig verrückten Einfällen, dann ist Solar Opposites eine mega Empfehlung. Wenn ihr zufällig eh schon Disney Plus habt, dann ja, habt ihr es ja sowieso an Bord. Und dann lohnt es sich da auf jeden Fall mal reinzuschalten. Ich wette, die meisten von euch, alle, die Rick and Morty mögen, werden das lieben und werden Riesenspaß damit haben. Und für die, die Rick and Morty gar nicht kennen oder vielleicht nicht so der Fan sind, lohnt es sich trotzdem vielleicht Solar Opposites einfach mal eine Chance zu geben, weil es ja auch ein bisschen anders ist. Für mich war es die Überraschung des Jahres und ich kann wirklich gar nicht die nächste Staffel abwarten. Also ich am liebsten gestern. Ich würde so gern weitergucken.
Wann soll da die nächste Staffel kommen?
Ich weiß leider nicht auswendig. Ich müsste es googeln, aber ich bin mir sicher, dass das vermutlich noch irgendwann dieses Jahr passieren wird. Ende des Jahres.
Eine abschließende Frage ist schon, das ist ja bei so einer Serie, die in Progress hat. Also nicht sowas wie die Simpsons, wo nach jeder Folge mehr oder weniger alles wieder resettet wird, sondern das ist so eine Serie, die sich immer weiterentwickelt, wo so ein, ich sag mal, so ein thematischer Faden dahinter läuft. Kann man sich das so vorstellen?
So ein bisschen. Also ja, schon. Es gibt ja, also der große Story-Arc wäre, sie sind von ihrem Heimatplaneten geflohen, auf der Erde gelandet und jetzt ist da halt dieser Pupa und der hat ja auch seine Story, dass der sich halt bis zu so einem gewissen Stadium weiterentwickelt, dann passiert etwas Großes. Das ist sozusagen die große Rahmenhandlung, wie geht's mit dem Pupa weiter? Und dann hast du Stringenz zwischen den Folgen. Das heißt, es passiert zum Beispiel in Folge 8, dass in der Wand was ganz Krasses passiert ist. Zum Beispiel gab es eine Überflutung, habe ich jetzt einfach mal erfunden, will ja nicht spoilen. Und dann zwei Folgen, die danach kommen, ist die Wand überhaupt kein Thema. Und in Folge, weiß ich nicht, 11 oder so, taucht die Wand dann wieder auf. Und da geht es darum, was die Folgen der Flut waren. So
ungefähr. Also ist doch Progress drin, wird nicht geresettet quasi.
Genau, es ist Progress drin, aber zwischendrin kann es halt passieren, dass du mal, nachdem du ein bisschen was in der Wand oder so gesehen hast, halt mehrere Folgen gar nichts mehr dazu hörst und dann geht es plötzlich weiter. Und zwischendrin kommen Folgen, wo es um was völlig anderes geht.
Ja, okay.
Also so ein interessanter Mix, aber vor allem die Kreativität ist hier, glaube ich, zu loben. Das ganze Zeug, was die sich da ausdenken, das muss einem erstmal einfallen und dann musst du es irgendwie auch cool grafisch rüberbringen. Also hier sind es echt ganz große Meister am Werk für diese Art von Comedy, die ja auch nicht jedem schmeckt, weil auch nicht jeder hat es gerne so maßlos übertrieben. Also manche finden es ja auch nicht gut, dass der Rick und Morty immer tausend Millionen oder ganze Genozide verüben, da ständig Leute umbringen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Also ich meine, der Morty ist immerhin, ich glaube, 14 Jahre alt in der Serie und der hat schon mehr Leute umgebracht als so mancher erwähnenswerter Massenmörder. Und dass das halt so ist, damit muss man halt leben können, dass darauf ohne Rücksicht auf Verluste gehandelt
wird. Also, wie ja schon vorhin gesagt, keine Folge für Kinder. Keine Serie für Kinder.
Nee. Das, ich glaube, Kinder könnten es teilweise gar nicht verstehen, was da der Gag an der Sache ist. Aber es wäre teilweise auch, glaube ich, vom Inhalt nicht wirklich zuträglich oder nicht wirklich akzeptabel für Kinder. Zu eklig. Okay. Genau. Ja, also meine Empfehlung für Comics des Jahres, Solar Opposites, unbedingt eine Chance geben. Man muss jetzt nicht 60 Euro für Disney Plus ausgeben, nur um das zu gucken. So krass ist es dann nicht. So Serien gibt's ja auch. Ne? Ich hole mir jetzt Sky, weil sonst kann ich kein Game of Thrones gucken oder so. Da könnte man die Investition verstehen. Wenn ihr Disney Plus habt, nehmt's mit. Und ansonsten vielleicht wird das, na gut, ist Disney Plus, das heißt, man wird's woanders nicht zu sehen bekommen, leider. Das heißt, irgendwann, vielleicht, wenn ihr mal einen Monat, Gratis-Monat zum Beispiel machen könnt bei Disney Plus, holt ihr euch den, suchtet euch das in einem Monat durch und dann habt ihr den Spaß gehabt. Genau, so viel zu meinem kleinen Auftakt hier und meiner ersten Empfehlung.
Sehr fein.
Ja. Bisschen länger geworden, als ich eigentlich machen wollte, aber.
Ja, das geht uns ja irgendwie immer so.
Ja.
Das ist ja nichts Ungewöhnliches jetzt bei uns. Das ist unser Progress in unseren Serien, die wir hier produzieren.
Das ist unser Trademark.
Ja, obwohl eigentlich ist es kein Progress, eigentlich wird es geresettet, weil wir es jedes Mal wieder machen. Das, wir lernen ja nicht draus, aber ist doch gut. Gut, dann gehen wir fast forward zu meiner Serienempfehlung. Wir haben ja eingangs gesagt, dass wir eigentlich nicht diese großen Serien wie Game of Thrones, House of Cards und so nicht innerhalb dieser Episode heute besprechen wollen, weil die einfach zu groß, zu umfangreich sind oder vielleicht dann auch schon zu bekannt sind und zu viel diskutiert sind oder wie man es nennen will, halt, ne? Schon zu viel Content darüber entstanden ist, das vielleicht mal so zu sagen. Meine Serie ist vielleicht auch auf dem Weg dahin. Ich denke mal, dass die auch relativ viel gesehen wurde in Deutschland. Und zwar geht es um die Serie Dark, eine Sci-Fi-Mystery-Thriller-Serie aus Deutschland. Läuft bei Netflix. Gibt es aktuell 3 Staffeln. Wird auch dabei bleiben. Der ist abgeschlossen. Quasi eine abgeschlossene Serie nach 3 Staffeln. Jede Staffel hat so um die 7 oder 8 Folgen immer gehabt. Angefangen hat das Ganze 2017. Und dann die letzte Staffel kam letztes Jahr. Wir haben das allerdings, also ich habe das mit meiner Frau zusammen geguckt. Schon ab 2017. Wir haben aber dann das Problem gehabt, dass wir immer wieder, wenn eine neue Staffel kam, weil da über ein Jahr dazwischen gelegen hat, eigentlich immer die Vorgängerstaffel oder Staffeln dann nochmal gucken mussten oder geguckt haben, um einfach nochmal in diese Atmosphäre einzutauchen, auch nochmal diese Komplexität nochmal neu auffangen zu können, besser als bei diesen kurzen Zusammenfassung. Das heißt, wir haben das relativ viel geguckt und 2020 hat es irgendwie nicht reingepasst. Das heißt, wir haben das Anfang diesen Jahres in der Schlechtwetterzeit gesagt, komm, jetzt nehmen wir uns der Sache nochmal an und fangen nochmal mit Dark an und habe dann quasi nochmal Staffel 1, 2 und 3 am Stück geguckt. Das ist auch der Grund, warum das jetzt so heute mit hier in diese Episode genommen wurde, weil ich das halt dieses Jahr relativ intensiv nochmal geguckt habe halt, ne? Deshalb hört sich mir verrückt an, wenn man sagt, oh, man musste die Staffel vorher nochmal gucken. Ist in dem Fall aber auf jeden Fall sinnvoll. Zur Serie selber, ich denke mal, die meisten werden sie kennen. Ist, wie ich vorhin schon gesagt, Sci-Fi Mystery, so Zeitsprung, Zeitreise, Sci-Fi Mystery Serie aus Deutschland. Und ist in meinen Augen die beste Serie, die jemals in Deutschland produziert wurde. Ist auch von Netflix die erste Serie, die in Deutschland produziert wurde, aber in general jetzt unabhängig von Netflix die beste deutsche Serie aus meiner Sicht. Das ist einfach so gut gemacht, so atmosphärisch toll gemacht, komme ich ja gleich nochmal drauf. Also die Serie spielt mehr oder weniger in der Jetztzeit mit Abstrichen in einem fiktiven kleinen Städtchen in Deutschland namens Winden. Und da, so fängt die Serie eigentlich an, dass Kinder verschwinden und es dann mehr oder weniger herauskommt, dass das in einem gewissen Zyklus von 33 Jahren eigentlich immer wieder schon passiert ist. Es ist ziemlich schwierig bei dieser Serie nichts zu sagen, womit man spoilert. Deshalb versuche ich das jetzt zu erklären, wie toll ich die Serie fand, ohne es zu schaffen, irgendwas zu spoilern. Das wird ein bisschen Drahtseilakt auf jeden Fall.
Also das Wesentliche sozusagen ist hier auch der Mystery-Aspekt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Das ist also das ist wirklich eine Serie, die schwer ist einzuklassifizieren, so wie ich es ja vorhin schon gesagt habe. So Mystery, Science-Fiction, Thriller, das hat eigentlich sehr viele Drama, könnte man da auch dazu sagen, teilweise Familiendramen. Das ist sehr komplex. Das ist wirklich eine sehr, sehr komplex durchdachte Serie. Mit super durchdachten Charakteren, die eine super Entwicklung auch durchmachen innerhalb dieser Serie. Und es ist nie Schwarz-Weiß-Denken, um das mal so zu sagen. Jeder Charakter bekommt da seine Rolle, hat seinen Platz in dieser Geschichte, auch wenn das bei den ersten Folgen noch nicht so rüberkommt vielleicht, oder bei der ersten Staffel. Das hat eine super zusammenhängende Geschichte im Hintergrund. Und es ist einfach, was einen da total begeistert hat, ist dieses für deutsche Verhältnisse, das hört sich mal so dumm an, gell, Tobi, wenn man das sagt, für deutsche Verhältnisse.
Mhm. Man muss aber wir wissen ja alle, was gemeint ist. Vielleicht ja. Ganz kurz, du hast komplett recht, das, für deutsche Verhältnisse klingt ja erstmal vielleicht auch für die Jüngeren von uns ein bisschen komisch, aber es ist einfach so, dass das deutsche Fernsehen sich einfach in den letzten 20 Jahren oder noch länger unglaublich schwer getan hat, gute Produktion, ich meine jetzt gar nicht mal Filme, das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie des Schreckens, was wir da verbrochen haben, aber auch gerade im Bereich Serien einfach keinen wirklichen Fuß irgendwo reinbekommen haben. Also ich meine, alles, was man guckt, wo man sagt, das ist richtig geil oder genial, wird immer in anderen Ländern produziert und nur ganz, ganz äußerst selten passiert sowas auch mal in Deutschland. Deswegen finde ich es genau richtig, dass du jetzt auch besonders hervorhebst, weil es auch besonders ist. Es ist einfach nur ganz selten der Fall, dass wir aus Deutschland mal eine ganz hochwertige Serie bekommen. Heute, muss ich sagen, passiert das öfter mal, dass man eine gute bis sehr gute bekommt. Aber ich meine, Game of Thrones haben wir halt noch nicht auf die Beine gestellt. So, ne?
Ja, das stimmt.
Und deswegen ist es, denke ich, auch fair, wenn man es erwähnt, weil es ist ja auch nicht abschätzig gemeint für die Leute, die bisher hier Filme produziert haben. Wir sagen ja nur quasi, wenn du guckst, was international geleistet wird im Serien- und Filmebereich, und dann guckst du eben auf Deutschland und setzt es ins Verhältnis dazu, dann bemerkt man halt besonders bei Serien, dass wir es da einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ich meine, klar, ich nehme jetzt sowas wie vielleicht mal ein ewiges Gestein wie den Tatort hier aus oder auch mal ein 100 Jahre lang gelaufenes. Ein Beispiel wäre ja noch, wie heißt diese Autobahnpolizei?
Alarm für Cobra 11.
Ja, genau. Und ich meine, ich denke auch, ist überhaupt nichts für mich. Aber ich habe das neulich mal einfach aus Interesse gegoogelt. Das läuft ja, ich weiß nicht, seit den 90ern oder wann das rauskam. Ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, aber das läuft ja alles weiter. Da gibt es ja hunderte Episoden von. Ja. Das ist ewig lange
Geschichte. Das ist aber halt auch so dieses, das ist ja jetzt ja auch schon wieder von RTL oder so produziert, wo ich ja sage, die der Quantität, Qualität brauchen wir da nicht in Frage stehen. die trauen sich ja dann da schon mehr. Aber soweit ich das damals verstanden hatte, wurde diese Serie Dark wohl auch ARD, ZDF, sag ich, also den Öffentlich-Rechtlichen, angeboten, die quasi den Regisseur, diesen Baran Oda an Schweizer und die Jantje Friese eigentlich mehr oder weniger ausgelacht haben. So, das guckt sich doch in Deutschland keiner an. Und da muss man halt sagen, ist halt Netflix dann immer wieder relativ geil bei der ganzen Geschichte, die dann halt sagen, hört sich cool an, ihr habt ihr Geld, haut rein.
Ja,
und
macht der, einfach mal.
Das habe ich jetzt vorhin auch gesagt, für eine deutsche Serie. Man merkt, dass das in Deutschland aufgenommen wurde, hauptsächlich in Babelsberg, an teilweise unterschiedlichen Orten in Deutschland. Aber das sieht so wertig aus, das sieht so gut gemacht aus, das sieht so realistisch aus, das sieht nicht so plakativ aus, dass das so, ja, das spielt ja zum Beispiel auch irgendwann so um 1986 rum, bei einem Zeitstrang. Und da hat man ja so dieses Ding, nach Stranger Things wollte ja jeder immer so, oh, wir müssen mal so die 80s wieder aufleben lassen. Und dann muss ja jedes Poster, jeder musste ja dann die Poster und die CDs und was, Kassetten.
Ja, klar.
Hast du ja heute bei allen möglichen Filmen, wenn das aufleben. Da ist das halt aber dezenter gemacht. Und wenn man sich an seine Jugend zurückerinnert, das sind so viele Sachen, so wie die angezogen waren, wie die den Haarschnitt hatten, etc. Das sieht so aus, als wäre es wirklich 1986 aufgenommen worden. Und ich sag mal, über den einen oder anderen Special Effekt, gerade dann in der dritten Staffel, da kann man sich streiten, wie gut das gemacht ist. Aber auch da wieder für deutsche Verhältnisse hervorragend. Es ist ein sehr stimmiges Setting mit sehr genialen Schauspielern, teilweise bekannte, sehr viel unbekannte Schauspieler auch dabei. Und besonders die Kinder, die da, die Jugendschauspieler, Kinderschauspieler, hervorragend, das muss ich wirklich sagen. Also die spielen das mit einer Glaubwürdigkeit, mit einer Inbrunst, würde ich jetzt mal sagen, teilweise. Wirklich super gut gemacht. Das ist auch sehr gewalttätig, sage ich jetzt mal, die Serie. Also auch sehr viel Gore-Elemente drin, sehr harte Thematiken, auch wo dann die Kinder mit involviert sind. Und das ist wirklich einfach super, super gut von denen umgesetzt und super gut gemacht. Für mich hat sich das von A bis Z eine super runde Serie. Gerade die erste Staffel, da regnet es die ganze Zeit. Ne? Bei jeder Szene, die draußen aufgenommen wird, ist es übelst am Regnen. Also so bis es zu so einem Element dann auch da dabei wird. Und so diese Schauplätze, die da immer in diesem düsteren Regen dargestellt werden, einfach wirklich richtig gut gemacht aus meiner Sicht. Also das ist eine Serie, wie gesagt, ich kann nicht viel erzählen. Ja. Es geht so ein bisschen um Zeitschleifen, Zeitreise, an diesen Ort gebunden. Ist wirklich schwierig, da etwas zu sagen, ohne dass man die große Spoiler-Alarm-Glocke läuten müsste.
Und in die Hölle kommt dafür.
Genau. Und in die Hölle kommt. Ja, das sind halt so, ich nehme mal so einen kleinen Strang. Der eine Darsteller kommt quasi als Kind zurück in die Vergangenheit und ist später von einem anderen Darsteller in der Jetztzeit mehr oder weniger dann wieder der Vater halt. So, ich sag mal so ganz, das ist noch einer der einfachsten Handlungsstränge, was man mal kurz raussagen kann. Und das ist, weil er dann nicht mehr zurück konnte. Ich will das jetzt nicht so versuchen, so rudimentär zu erklären, weil es dafür viel zu komplex ist. Aber das sind so Sachen, man kann da nichts davon erzählen und es ist eine riesig gute Story. Ich fand, war einfach nur super begeistert davon. Und das ist halt auch keine Serie, die man einfach mal nebenbei laufen lässt. Da muss man sich wirklich hinsetzen, Handy weg. Am besten hat man ja fünf schon mal kurz das Thema. Handy wegschließen am besten. Und man muss dabei bleiben, sonst versteht man vieles halt auch nicht. Und wir haben jetzt alle drei Folgen oder alle drei Staffeln fast direkt hintereinander geguckt. Und ich glaube nicht, dass ich alles verstanden habe oder meine Frau alles verstanden habe, was es da zu verstehen gibt, weil es einfach auf so, so vielen Ebenen komplex ist. Also ich fand sie top.
Top. Da nochmal kurz einsagen, weil du es gerade angesprochen hast, genau, wir haben, wir machen ja meistens immer. Bisher haben wir es noch nie nicht gemacht, also immer. Noch gilt immer. Bevor wir hier anfangen, für euch das direkt aufzunehmen, machen wir immer noch eine kleine Vorbesprechung. Erstmal, weil wir uns sowieso einfach immer viel zu erzählen haben. Also manchmal kann es auch sein wie heute, dass wir 2 Stunden vorbesprechen, also eigentlich nicht 2 Stunden die Inhalte besprechen, sondern 2 Stunden miteinander reden, bevor wir dann eigentlich anfangen, das hier aufzuzeichnen. Heute hatten wir wieder ein langes, schönes Vorgeplänkel. Und ja, was uns dabei aufgefallen ist eben in diesem drüber reden, wir reden ja über alle möglichen Themen, jetzt nicht nur Sachen, die konkret jetzt heute in der Episode drankommen. Und da fiel uns ein, hey, ganz oft bei Filmen oder bei Serien, die laufen, dass man da zum Handy greift. Eine Sache, die man früher nie gemacht hat und die man eigentlich auch scheiße findet und die sich irgendwie so eingebürgert hat. Und ich hatte es vorhin zum Tim gesagt, als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Film gucke, und da kommt zum Beispiel dann irgendwie so eine lange erwartbare Szene, also wo du eh schon genau weißt, was passiert und das ist irgendwie überhaupt nichts Besonderes, fällt mir dann auch auf, dass ich dann in der Zeit zum Handy greife, kurz News lese, warte, bis die Szene vorbei ist und dann einfach wieder mitgucke. Ich finde es total schrecklich, das selber zu machen und furchtbar. Irgendwie habe ich es mir unbewusst und ungewollt angewöhnt. Ich mache es jetzt auch nicht dauernd oder ständig, aber manchmal passiert es mir eben doch und dann finde ich es auch selber irgendwie blöd. Aber andererseits finde ich es interessanter, dann was in meinem Handy zu lesen, als diese Sache in dem Film gerade zu gucken. Beispielsweise gestern haben wir 1994 geguckt, den ersten von dieser Vier-Reihe, die da gerade Netflix läuft. Und
grauenhaft.
Ich habe da total Bock drauf, so genau auf diesen Humor, so halt so Scream-mäßig, so wie in den 90ern so, ne? Und jetzt war es aber auch so, dass da halt so Beziehungsparts drin vorkamen, die halt wirklich so für die Story und für alles völlig irrelevant sind und einfach nicht interessant waren. Und ich muss dann ja zugucken, wie dann da ewig sich unterhalten wird. Und da habe ich dann auch aufs Handy geguckt. Aber andererseits habe ich mich dann auch gleichzeitig wieder über mich aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn du dann dich so stellenweise immer aus dem Film oder der Serie rausnimmst, dann kannst du das gar nicht mehr als ganzheitliches Erlebnis in seiner vollen Schlagkraft oder so wahrnehmen, weil man sich das selber drum bringt, ne, um diese Möglichkeit. Andererseits, ja, wenn du jetzt siehst, die 100. Kussszene, die erwartbar genau bei 3/4 des Films kommt oder so, ja, die Frage ist halt, mir reicht es heutzutage, wenn das angedeutet wird. Ich muss das nicht mehr Schauspieler sehen, so. Weißt du, was ich meine? Ich muss das nicht unbedingt, genauso wie Sexszenen in Filmen oder sowas. Mir reicht es, wenn man da den üblichen Kameraschwenk aufs Fenster sieht, dann wird das Licht dunkel und wieder hell. Damit bin ich völlig zufrieden. Ich brauche da nicht mehr und möchte lieber, dass der Film die Zeit an anderer Stelle investiert. Genau, und wir hatten das halt heute vorher auch, dass man das halt total oft macht. Ich glaube, im Kino ist es immer noch so, dass man es wirklich nicht macht, zumindest ich nicht. Da ist es echt maximal tabu. Aber zu Hause auf der Couch, ne?
Ja, und ich muss sagen, gerade bei dem Dark, da macht man das mit Absicht nicht aufs Handy gucken, weil da verpasst du halt andauernd. Da gibt es auch langatmigere Szenen etc., aber da sind oftmals Gesprächsdetails, wo du dann merkst, aha, die hat es also dann erzählt zum Beispiel, oder so kam das zustande. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so eine Serie, die band ein Aroma. Und uns ist es auch oft passiert, gerade wenn wir es unter der Woche geguckt haben, abends, dann wolltest du mal schnell zwei Folgen gucken und hast dich dann erwischt, wie du nachts um 1:30 immer noch auf die Couch gesessen hast, weil man nicht aufhören konnte und nochmal eine Folge gucken musste. Und das ist für mich ja schon ein hohes Prädikat für so eine Serie auf jeden Fall.
Absolutes Qualitätskriterium. Wenn man das hat, dass man sich nicht losreißen kann, hat man normal was, ein heißes Eisen in den Händen. Ja. Mir hat es ja gar nicht zugesagt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir gedacht, es war keine Serie, wo ich gedacht habe, oh Gott, da haben die Deutschen es mal wieder versucht und nicht hinbekommen. Das war schon anders. Also man hat schon gemerkt, dass da was dahinter steckt, aber das konnte mich nicht einfach nicht abholen. Aber jetzt, wo du es nochmal so angesprochen hast und auch sagst, dass der Plot sich wirklich gut entfaltet, werde ich dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben.
Das muss man sich auf jeden Fall mal in der Gänze angucken. Das wird dann irgendwann sehr, sehr kurios, nenne ich es jetzt mal alles. Aber das ist so gut durchdacht und gerade wenn man dann nochmal das in einem relativ kurzen Zeitraum geguckt hat und nicht alle Jahr mal eine Folge, eine Staffel und dann auch die Zusammenhänge kapiert, ist das entstanden. Das war der Grund dafür. Das ist ein komplett geiles Erlebnis, sich das anzusehen. Also ich kann das nur empfehlen, die 3 Staffeln mal hintereinander durchzubingen.
Auf jeden Fall, also jetzt, wo du gesagt hast, okay, der Plot wird wirklich nochmal richtig gut, später will ich dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Gerade habe ich auch so ein bisschen einen Platz frei. Also momentan bin ich einfach nicht total überworfen mit tausenden von Serien, die ich gucken müsste. Ich habe halt die Comics, die ich momentan fast ausschließlich gucke und da ist halt noch Platz, weil die dauern ja auch alle nicht lang. Das sind ja meistens dann wirklich irgendwelche kurzen Geschichten.
Dann gehen wir doch gleich direkt weiter zu deiner nächsten Comic-Vorstellung.
Sehr gern. Das ist eine Serie, die liegt mir echt am Herzen und auch immer mehr, also mit jeder Folge immer ein bisschen mehr. Die heißt Final Space. Ich glaube, es fing so an, wir haben abends einfach was Neues zum Gucken gesucht, nachdem wir da gerade ein paar Serien beendet hatten. Und ich gucke und lese sehr gern Comics. Comics lesen ist bei mir immer schubweise. Ich habe mal eine Zeit, in der ich fressig einen Comic nach dem anderen und kann gar nicht mehr aufhören und bin hochbegeistert. Und dann kommen dazwischen immer längere Pausen. Ich meine jetzt also Lese-Comics, die man wirklich auf der Couch oder so liest. Jetzt nichts zum Gucken im Fernsehen. Und Comics im Fernsehen gehen für mich aber immer. Die gucke ich immer an der Seite. Die ganzen bekannten Sachen, so wie ja, Simpsons, Family Guy, American Dad, all das finde ich alles super witzig, fahre ich mir alles rein. Aber zu der Zeit war gerade ein bisschen Ebbe und es gab irgendwie nicht viel und wir haben rumgeguckt und auf einmal stießen wir da auf dieses Final Space. Und naja, weil es irgendwie nach Science Fiction aussah, hat es bei mir sowieso schon direkt einen Spot, einen Parkplatz. Und dann haben wir reingeguckt und es hat uns ab der ersten Folge sofort abgeholt. Und ja, Final Space, das ist entwickelt worden von so einem Indie-Filmemacher, der heißt Olin Rogers. Und ein gewisser David Sachs hat da auch noch mitgeholfen. Die Idee ist tatsächlich schon Mitte 2010, also vor 11 Jahren, entstanden. Und zwar war das so, der Olin Rogers hat auf seinem YouTube-Kanal, ich glaube, 3 so ganz so eine Webserie gemacht. Die ist relativ kurz, das sind nur so 3 YouTube-Folgen oder was. Und die hieß Gary Space. Und aus diesem Namen Gary Space wurde dann später irgendwann das nochmal umgelabelt auf Final Space. Und das was du da siehst, ist schon so, zeigt schon grundsätzlich ein paar der Charaktere und so das grundsätzliche Setting, sieht aber, also das auf YouTube, sieht aber ganz anders aus später als das, was Final Space dann geworden ist. Das ist eine Science-Fiction-Zeichentrickserie. 2018 auf dem Sender TBS als Premiere gestartet und ist dann aber mit der 2. Staffel rübergewechselt auf Adult Swim, Kanal, der ja eigentlich haufenweise geile Comics veröffentlicht, produziert, also oder anbietet. Und momentan arbeiten die schon an der 3. Staffel. Und das freut mich sehr, denn das Coole ist, und das hätte ich überhaupt nicht erwartet, die Charaktere in dieser Serie werden von Anfang an sukzessive aufgebaut und halt auch wirklich gut charakterisiert und erklärt. Die sind wirklich so richtig greifbar. Und jeder hat da auch seine Rolle und seine Problemchen und so seine Sachen. Und es ist auch eine progressive Serie. Das heißt also auch da, es wird die Handlung in jeder Folge weitererzählt und das hat man ja bei Comicserien jetzt, sage ich mal, die im Fernsehen laufen, nicht so oft, dass die so stringent zusammenhängen, aber bei Final Space haben jetzt 2-3 Staffeln diese Geschichte langsam immer weiter aufgebaut und immer komplexer und komplexer ist die geworden. Die ist jetzt natürlich nicht hochkomplex, aber es ist eine schöne Story mit, finde ich, auch viel Herz an den richtigen Stellen, super coole Charaktere und so ein kleines grünes, fliegendes Viech, was immer Chuckidipock sagt. Und das hat mein Herz im Sturm erobert. Das ist für mich so eine Art kleiner fliegender Baby-Yoda, nur in einer anderen Serie. Und der ist einfach, dieses Viech ist einfach so knuddelig. Und ich finde die Serie halt unglaublich stark, weil sie ist halt auf jeden Fall witzig. Sie hat einen sehr infantilen Humor teilweise, der halt so ein bisschen, ja, manchen ist das halt manchmal ein bisschen zu stumpf. Und der Kontrast zwischen diesen stumpfen Witzen und den eher herzhaften Sachen oder Stellen oder Momenten der Serie, der ist manchmal ein bisschen weit voneinander entfernt, finde ich. Keine Ahnung, der Humor ist halt manchmal ein bisschen zu blunt, ein bisschen zu stumpf. Aber ich finde, in dieser Serie passt es und ist auch witzig und man darf es halt auch vielleicht einfach nicht zu ernst nehmen. Ihr kriegt da eine gute Science-Fiction-Story erzählt mit ein paar dummen Witzen zwischendrin. Zum Beispiel gibt's da so einen Hilfsroboter, der aber alles immer nur schlimmer macht, anstatt es besser zu machen. Und der kürzlich, dem sein Name ist KVN und der heißt einfach nur Kevin. Ja, das ist halt so sozusagen der Dösbuddel in der Sendung, ne? Und du hörst dann alle.
Alpha Kevin, würde man heute sagen.
Ne? Ja, genau so. Und ich glaube, das ist auch ganz bewusst mit Absicht so der Name und alles ausgewählt worden. Und du hörst dann immer nur, wie der Hauptcharakter dann immer schreit, Kevin! Und so, ne? Was hast du wieder gemacht? Weil der halt einfach so überhaupt kein Gefühl für gar nichts hat. Beispielsweise der eine hat Liebeskummer und kriegt halt einfach die Frau, die er über alles liebt, nicht, weil es alles zu kompliziert ist und er es auch ihr nicht sagen kann. Und dann droht an einer Stelle dieser Figur ein ganz schlimmes Schicksal zu ereilen. Und der Kevin überlegt sich dann halt, wie kann er denn den Hauptcharakter der Sendung, wie kann er den wieder glücklich machen? Also wie kann er den Gary wieder happy machen. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, einen Kühlschrank zu nehmen, irgendwie auszubauen, dem ein Gesicht anzukleben und den dann quer durchs Raumschiff zu schieben und hinzustellen und zu sagen, okay, weil deine alte Freundin ja jetzt irgendwie tot oder nicht mehr da oder geht nicht mehr ist, habe ich dir eine neue gebaut. Hier ist sie. Und das ist natürlich total irgendwie dumm erstmal, aber ich finde es halt geil, dass der Kevin so weird in seinem Kopf ist, dass er wirklich glaubt, dass das hier eine Problemlösung wäre, dass er wirklich hilft mit dem, was er tut, was er halt überhaupt nicht macht. Er macht alles nur schlimmer. Und ja, was kann man sagen? Es ist ein interessanter Genre-Mix, ein animierter, es ist abgedrehter Humor drin. Die Geschichte ist, finde ich, relativ originell, weil die fängt erst im ganz Kleinen mit normalen menschlichen Personen an, wird dann aber irgendwann so metagalaktisch und da geht es dann irgendwann um Titanen und riesige, große Space-Mächte und so. Das ist schon ganz geil. Manche Dinge sind ein bisschen vorhersehbar und kommen erstmal nicht so als Überraschung rüber. Und ja, dann sagen halt manche Leute, okay, da gibt's Serien, die das vielleicht schon mal besser gemacht haben. Aber ich finde, das ist der Mix, der es hier ausmacht. Und noch als kleiner Bonus an der Seite, wenn man das englische Original guckt, dann hört man da einmal als Vater vom Gary den Ron Perlman, was natürlich schon mal sehr fett ist. Und da gibt's noch einen Charakter in der Serie, der heißt Little Cato. Das ist, der spielt auch der Papa sozusagen in der Serie mit. Und der Little Cato wird vom Steven Yeun gesprochen, also von Walking Dead Darsteller vom Glenn Rhee. Ein Charakter, den wir in Walking Dead sehr lange sehr geliebt haben und der dann ja auch, wie bekannt ist, ein hartes Ende findet.
Oh ja, jetzt ist schon wieder die Spoiler-Glocke
geläutet. Wobei, bei Serien wie Walking Dead nach all der Zeit, das darf man, oder?
Ja, bei der darf man das eh.
Okay, wenn man es bei der
darf. Verzeih ich es eh. auch dazu jetzt wieder die Frage, das ist jetzt aber schon eher kindlicher, oder? Die Serie.
So
kindgerechter, wie sagt man das?
Dafür ist sie zu brutal und eklig auch. Also die hat auch ihre ganzen brutalen und blutigen Inhalte so.
Also vom Zeichenstil und so sieht es jetzt ja nicht ganz so abgedreht aus wie Rick and Morty oder was du vorhin Opposite gesagt hast. Sieht ja vom Zeichenstil her, könnte es jetzt schon passieren, dass ich nichts ahnend meinen kleinen Kevin daheim vor dem Fernseher setze und dann feststelle, dass ich aus Versehen schon wieder einen Psychopathen auf die Reise geschickt habe.
Wer zu sagen, ich glaube, boah, das fällt mir echt schwer einzuschätzen. Ich glaube, so richtig, dass man jetzt ohne Bedenken Kinder gucken lassen könnte, nein, weil dafür sind dann auch manche Sachen vielleicht ein bisschen zu fies in der Serie, die da gezeigt werden. Aber, also ich sag mal, mit 16, 15 kannst du die schon locker gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ein 12-Jähriger oder so das unbedingt gucken muss und ob das da schon so einen hohen Wert hat. Vielleicht macht das auch mehr Spaß, wenn man so ab 16 ist und also nicht, dass es so schlimm wäre, dass man es auf gar keinen Fall unter 16 gucken könnte, aber ich glaube, dass du halt auch so ein bisschen was erlebt haben musst in der Welt, um den Humor dann stellenweise auch nachvollziehen zu können. Nicht, dass der so kompliziert ist, aber einfach, um das wirklich begreifen zu können, alles und witzig zu finden, ohne dass es einem nur so wie blanker Nonsens vorkommt. Dafür muss man dann vielleicht schon, ja, nicht mehr ultra jung sein oder so.
Okay.
Aber ist jetzt auch nichts, wofür man irgendwie einen Doktor gemacht haben muss oder so.
Das ist doch schon mal gut.
Also eine gute, ja, witzige Unterhaltung. Wenn ich es jetzt raten müsste, weil ich ja vorher Solar Opposites erwähnt hatte, Solar Opposites wäre, wenn ich jetzt nur einen Zeitslot hätte, dann würde ich eher Solar Opposites als Final Space gucken. Das ist so zum Rating, so viel zur Bewertung. Aber wenn ich das Quäntchen an Zeit mehr habe, würde ich Final Space auf jeden Fall mitnehmen. Einfach nur wegen der liebenswerten Charaktere, der schön erzählten Geschichte und weil es sehr herzlich ist auch an vielen Stellen.
Hört sich doch gut an, auf jeden Fall. Das muss ich auf alle Fälle mal auf die Liste setzen.
Apropos, Liste. Nachdem wir Dark hatten, was hast du denn noch hier so in deiner Tasche noch mitgebracht?
Ich muss ja feststellen, du hast immer die lustigen Zeichentrickserien und ich komme hier immer mit den harten Hirnfick-Serien oder die einem an die Nieren gehen. Da müssen wir auch nochmal dran arbeiten, glaube ich.
Ja, ja,
das sind halt die Sachen, die ich halt gern gucke. Und deshalb kommen wir jetzt auch direkt zu was. Gerade zu einem Genre, das ich super gut finde, oder wo ich wirklich, wenn man mal so die ganzen Serien zusammenschaut, die man was ja guckt, aus diesem Genre gucke ich echt relativ viele Serien. Das begeistert mich immer so ein bisschen, dass das Thema Gangster-Serien. Dazu auch kurz einen Einwurf, bevor ich jetzt den Namen sage und mir darauf eingehen. Wir hatten es ja vorhin von gut produzierten deutschen Serien. Es gibt eine sehr gut produzierte deutsche Gangster-Serie, eine Milieustudienserie, wie man es nennen will. Und das ist Four Blocks, vier Blocks.
Gehen steht wir auf meiner Liste.
Gehen wir vielleicht auch nochmal irgendwann drauf ein, ja, in einer anderen Episode. Aber das ist auch was, wo ich sagen kann, für eine deutsche Serie, wieder mit Absicht, tipptopp. Kann man sich angucken, auch mal als kleine Empfehlung zwischendurch, weil wir ja vorhin deutsche Serien gebasht haben, die gehört zu den guten deutschen Serien. Vier Blocks angucken.
Steht auf meiner Liste, ich habe die erste Folge gesehen und kann total bestätigen, was du gesagt hast. Ich hatte den Eindruck, wow, Das funktioniert aber relativ schnell nach den ersten 15 Minuten schon. Produktionsqualität ist gut, sehr irgendwie glaubhaft auch, also authentisch. Und ich muss sagen, ich habe sie ja noch nicht gesehen, nur diese erste Folge halt, und war aber sehr angetan, und es wird definitiv, also ich werde es definitiv gucken. Und noch zu den Comics, das ist momentan auch so eine Phase, dass ich so viel Comics gucke. Ich bin ja auch vor allem ein Realfilm-Seriengucker prinzipiell. Und auch in diese ganzen harten und komplexen Geschichten immer gerne drin. Auch hier so im Crime- und Mystery-Bereich alles. Momentan ist nur irgendwie gerade so eine, ja, Flaute, vorsichtig gesagt, die bei mir die Comics gerade, weil es da so viele gerade parallel gibt, auch irgendwie ausgefüllt haben, dieses Loch.
Ich meine, das hat jetzt ganz gut gepasst, dass du zwei Comics hast und ich hier mit zwei sehr harten Serien um die Ecke komme. Weil meine nächste Serie ist... und das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien auf Netflix, ist Peaky Blinders, Gangs of Birmingham. Ist jetzt eine historische Gangster-Serie aus England, Birmingham, 1920 rum spielt das. Läuft, wie gesagt, auf Netflix, hat einen ziemlich kuriosen Werdegang, ist wohl erst bei Sky Atlantic gelaufen, dann wieder auf irgendeinem anderen Sender, und dann irgendwann hat es Netflix zu sich geholt. Gibt es aktuell 5 Staffeln. Normal sollte dieses Jahr die 6. Staffel kommen. Aus bekannten Gründen leider nicht geklappt. Was ich sehr schade fand, aber deshalb habe ich es auch für dieses Jahr mit reingenommen zu meinen Highlight-Serien, weil ich mich so auf die 6. Staffel dieses Jahr gefreut hatte. Das soll dann auch die finale Staffel werden. Beziehungsweise hatten sie geplant, keine finale, also dass die 6. Staffel nicht nur die finale Staffel ist, sondern dass sie einen Film als Abschluss sogar noch machen wollten. Da bin ich mal gespannt, wie sie da damit vorangehen. Wäre auf alle Fälle sehr interessant. Wie gesagt, hatte mich für dieses Jahr sehr drauf gefreut, da die 6. Staffel sehen zu dürfen. Deshalb habe ich die jetzt auch hier mit reingezogen. Um was geht's in Peaky Blinders? Peaky Blinders ist eine, wie vorhin schon gesagt, Gangster-Serie, die in Birmingham um 1920 rumspielt, also so kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht um Gypsy, darf man das noch sagen? So englische Zigeuner-Gypsy-Familie mit ihrem Oberhaupt Tommy Shelby, das ist der Cillian Murphy, und seinen Brüdern, Neffen, Cousins, keine Ahnung, Kumpels, die quasi eine kleine Gangster-Familie sind innerhalb dieses Birminghams. Nennen sich die Peaky Blinders. Es ist irgendwie darauf bezogen, dass sie irgendwie Rasierklingen in den Mützen haben, womit sie andere Leute blenden. Keine Ahnung. Fand ich am Anfang auch ein bisschen seltsam, die Erklärung. Kommt zum Glück irgendwie nach der zweiten, dritten Folge auch nicht mehr wirklich vor. Ist eine wirklich sehr clever und gut erzählte Gangster-Serie. Gerade so, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz im Vorgespräch davon, gerade so die erste Staffel ist ein bisschen wird komisch zwischendrin, da muss man sich wirklich ein bisschen durchkämpfen, aber gerade so zum Ende der ersten Staffel hin nimmt die so Fahrt auf und wird dann so hervorragend, also wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Mal kurz zur Story, dieser Cillian Murphy, der ist ja bekannt aus The Dark Knight, wo hat er noch mitgemacht, fällt mir jetzt gerade gar nichts weiter ein.
Es ist das Gesicht, was man, sich erinnert, genau. Bei ihm besonders. Er hat ein sehr markantes
Spiel. Spielt immer bei Inception, spielt er mit bei vielen Christopher Nolan-Filmen, ist er immer dabei. Bei Dunkirk ist er immer dabei.
Und auch eher so die weirden Rollen, ne? Ja. Er war doch auch der, also sorry, wenn ich mich da falsch. Doch, er war bei Batman doch der, mit diesem Nervengas alle wahnsinnig gemacht
hat. Ja, ne? Scarecrow, glaube ich, dann, ja.
Genau.
Und auch hier spielt er jemanden, der sehr durch ist. Der ist traumatisiert halt vom Ersten Weltkrieg. Der war da bei irgendeiner Kolonie mit dabei, die da in Saumier ziemlich viele Gräueltaten vom Ersten Weltkrieg erlebt haben. Kommt dann da zurück ins Birmingham mit seinen Brüdern, die auch alle traumatisiert sind da davon. Und das ist auch so seine Grundlore, dass er eigentlich sehr mit sich selber zu kämpfen hat. Ist was auch sehr lustig ist, der ist mega Kettenraucher. Also wer aufgehört hat zu rauchen, und immer noch mal so den Drang verspürt, er möchte mal gerne Zigarette rauchen, ich kenne es von mir selber, sollte das nicht gucken. Das ist, der raucht, glaube ich, habe ich mal bei einem Beitrag gesehen, so viel, also er ist in dieser Serie durchgehend am Rauchen, immer. dass der Schauspieler bis zum Ende der zweiten Staffel bei den Dreharbeiten über 3000 Zigaretten rauchen musste.
So ein bisschen wie der Cancerman bei Akte X.
Genau. Oder halt auch bei Boardwalk Empire, so hat man das ja auch, dass die permanent am Rauchen sind überall. Ah, ja. Das ist da auch, und das ist auch so ein Stilmittel von ihm. Super interessant, ein super tiefschürfender Charakter, sehr harter Charakter, auch so seine menschliche Seite trotzdem sehr gut ausgeprägt, also eine sehr gute Rolle, auch so seine Brüder, der Arthur zum Beispiel, ist einer der geilsten Charaktere ever, der ist so der harte Knochen in der Familie, eigentlich der ältere Bruder, der da lieber das Oberhaupt der Familie wäre, auch versoffen, also saufen tun die auch permanent, durchgehend eigentlich, knallhart, der Kerle, sein jüngerer Bruder, auch bekannt aus Serien wie Gangs of London oder Prayer Before the Dawn, auch ein sehr guter Schauspieler. Also generell, der Grundstock der Filmschauspieler, die da mitmachen, ist schon tipptopp. Das Setting sieht super realistisch aus und super gemacht aus. Man fühlt sich wirklich so in dieses dreckige, versiffte England in der Nachweltkriegsära da reingezogen. Also auch sehr wertig gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das hat alles so eine gewisse Wertigkeit. Und dann, was eigentlich mit das Interessanteste ist an der Serie, sind so nicht nur, dass die da mit sich selber ihren Kampf haben und so ihren Weg da in diesem Gangster-Epos zu suchen, das sind auch so diese ganzen Gegenspieler, nenne ich es jetzt mal, die die haben. Also nicht nur, dass es da andere Gangs aus London gibt, mit denen die sich dann da immer in den Haaren haben. Gerade in der ersten Staffel ist da so ein Inspektor Campbell dabei, das ist der Sam Neill von Jurassic Park. Das ist eine richtig, richtig üble Rolle, die der da spielt. Also so ein richtig mieser Arsch auf gut Deutsch, der da so der Hauptgegenspieler dann so ist, dann kommen, da wird alles so ein bisschen drin verarbeitet, die ERA, Kommunisten bis hin zu russischen Monarchen, dann, und das ist mit die beste Rolle in diesem ganzen Setting, ist so eine jüdische Schwarzbrenner-Gang aus London, den ihr Oberhaupt ist der Alfie Solomon, gespielt vom Tom Hardy, und diese Rolle, wie der die spielt, ist das absolute Highlight da drin. Das ist so, so gut gemacht, diese Rolle, wie der die spielt, was der für Strippen im Hintergrund zieht, wie der redet, wie der sich gibt, was der für einen Impact auch auf diese ganze Story hat. Einfach richtig gut. Dann ist die italienische Mafia ist da mit dabei, beziehungsweise die sizilianische Mafia, wo dann auch ein Adrian Brody quasi seine Rolle hat, auch super gemacht. Die Chicagoer Mafia ist da mit Al Capone und so mit dabei. Gerade diese Adrian Brody Rolle ist auch so, die ist so übercharakterisiert als italienischer Killer, dass es schon wieder richtig gut ist. Also das ist so drüber, dass es schon wieder super da reinpasst. Und so diese ganzen Machenschaften zwischen diesen ganzen Gegenspielern, die sich immer wieder auch überschneiden oder dann teilweise sich auch verbünden oder Verbindungen aufbrechen, wirklich super interessant. Ziemlich brutal auch, also ziemlich realistisch. Es ist sehr hohes Gewaltniveau, aber man sieht immer so die Gewalt und was auch der Nachgang dieser Gewaltaktion hat. Also man hat immer auch so ein bisschen so dieses, okay, wenn das und das passiert, dann sieht man halt auch, was das für Auswirkungen hat. Ne? Das bringt diese Serie auch sehr gut rüber. Wie gesagt, die erste Staffel will ich jetzt nicht sagen, dass man sich quälen muss, aber da muss man sich ein bisschen durchbeißen und dann die nimmt super Fahrt auf. Das habe ich innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen habe ich die ersten 4 Staffeln weggeguckt. Richtig, richtig gut.
Also ich bin ja damals gar nicht damit warm geworden. Also ich hatte Bock, das zu gucken. Ne? Ich war eh gerade so, ich komme ja vom Boardwalk Empire, einer der besten Serien aller Zeiten, forever and ever. Und war natürlich dann, ich liebe ja sowieso alles, was irgendwie Crime ist und vor allem auch was in vorhergehenden Jahrhunderten spielt. Also hier kommen 2 absolute Top-Dinge zusammen für mich. Aber ich bin da nicht reingekommen, wie du schon sagst, die erste Staffel, also ich hab sie ja nicht weiter geguckt, sondern stattdessen ganz abgebrochen. Ich werde ihm nochmal eine Chance geben, also es ist noch auf meiner Liste und ich gucke es mir auf jeden Fall, denke ich, noch komplett in der Zukunft an. Ich glaube auch, dass wenn man da ein bisschen Zeit investiert, wie bei den Sopranos und so, dass das ja über die Zeit immer interessanter und interessanter wird, bis man es dann kaum noch aushalten kann. Und insofern wird die auf jeden Fall geguckt werden. Ich mag halt die Gegend, in der es spielt, finde ich spannend. Das Zeitalter ist spannend. Insofern, hat es damals für mich einfach nicht funktioniert. Ich glaube, es war aber auch so, ich hatte halt Boardwalk Empire geguckt und war da einfach auch tief drin und so. Und direkt,
es ist schon anders wie Boardwalk Empire, das muss man sagen. Ja. Bei Boardwalk Empire hattest du mehr so den Steve Buscemi als so, das waren so die coolen Gangster,
nenne ich ja, jetzt mal, ne? Wobei die Serie ja, also cool würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
Im Vergleich zu Gypsies mit Klingen in der Mütze.
Ach so.
Auf jeden Fall coole Gangster halt, ne?
Ach so, wenn du das so meinst. Ich meine, weil die Boardwalk Empire ist ja eigentlich nichts anderes als eine krasse Charakterstudie über viele Menschen, nicht nur über die Hauptrolle, die ja eigentlich die Schrecklichkeit der Menschen die ganze Zeit aufzeigt. Ne? Ja. Das ist ja so unglaublich. Aber wir wollen ja heute nicht über diese reden, die verdient eine ganz eigene Folge, weil die zu komplex und zu groß ist. Nur ja, ich kam halt so ein bisschen aus dieser Welt und vielleicht hat auch deswegen Peaky Blinders damals für mich zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert. Ich glaube, wenn ich aber jetzt mit ein bisschen Abstand rangehe, könnte das vielleicht sogar sofort zünden. Ich weiß nur, dass meine Freundin irgendwie gar nicht warm geworden ist damit, aber das kann sich ja mit der Zeit auch geändert haben.
Wie gesagt, man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, weil gerade so am Anfang, wie ich ja gesagt habe, dieses seltsame, mit diesem Gypsy-Dasein und diesen komischen Straßenschlägerei-Attitüden, da nenne ich es jetzt mal, das entwickelt sich relativ schnell da davon weg und ab da wird es dann halt auch immer interessanter halt, ne?
Ja, ich bin gespannt drauf. Also jetzt, wo du mal so ein paar Details mitgegeben hast, wie viele verschiedene Gangs hier später noch eine Rolle spielen und was dazu dazukommt, auch allein hier Tom Hardy und Sam Neill.
Super gut, beide.
Das ist halt super spannend und wegen denen auch noch ein extra Blick wert, ja. Also da werde ich auf jeden Fall reinschauen.
Sauber, das hoffe ich auch für alle anderen, dass man sagt, man muss manchen Sachen halt ein bisschen Zeit zum Reifen geben. Und es ist ja heute, dass es schnelllebig wird. Ne? Ich kenne es ja von mir selber, man guckt irgendeine Serie, hat noch keine zwei Folgen geguckt und dann macht man sie aus, weil man sagt, das catcht mich nicht, das ist nicht mein Ding. Da ist es so, hört auf meine Empfehlung, gebt dem Ganzen Zeit und dann, ihr werdet es nicht bereuen. Auf gar keinen Fall.
Ich glaube auch, das wird gut funktionieren. Also bin jetzt ja auch damals, als ich es dann nicht geguckt habe, nicht weg und habe gesagt, oh Gott, das ist so scheiße, das kann man sich nicht angucken. Es hat halt einfach nicht gefunkt. Und manchmal braucht man halt zwei Dates, bis es funkt. Ne? Und das finden wir dann jetzt mal heraus. Also zumindest denke ich, in dem Jahr werde ich es schon noch angehen, weil momentan ist auch einfach gerade ein bisschen Luft. Ich habe jetzt nicht so viel...
Sommerloch nennt man das.
Genau. Aber es war auch vor dem Sommerloch bei reinen Serien schon etwas eher dünn, eher mal Filme geguckt. Oder so. Deswegen machen wir auch eine Empfehlungs-Folge-Episode heute hier, um euch durch das Sommerloch, falls es euch so ähnlich geht, zu helfen mit ein paar Empfehlungen. Und da würde ich noch kurz zu Rick and Morty kurz drauf eingehen. Wir werden, weil Rick and Morty ist definitiv eine Episode für sich selbst wert. Das ist eine der besten neuen Comic-Serien unserer Zeit, was ganz Besonderes. Ich wollte nur kurz ein paar Rand- und Eckdaten für die es noch gar nicht kennen oder vielleicht nur mal den Namen gehört haben, aber nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, nochmal kurz anteasern und eigentlich nur ein paar Basics sagen. Also Rick und Morty ist eine amerikanische Zeichentrickserie. Justin Roiland hat die zusammengezimmert mit Dan Harmon, spricht er sich, glaube ich. 2013 hatte die Serie ihre Premiere, auch bei Adult Swim wieder, bei dem Kanal oder Provider, Sender. Und ein Jahr später, 2014, ging es dann auch in Deutschland los auf TNT damals, meine ich. Und was soll man sagen? Es geht ja im Prinzip um den Rick Sanchez, der dieser verrückte Professor ist, wenn man so will, und dem seinen Enkel, der Morty heißt. Und die erleben gemeinsam Science-Fiction-Abenteuer in allen möglichen Planeten, Systemen, Galaxien, Dimensionen, Zeitreisen. Einfach alles, was ihr euch unter Sci-Fi vorstellen könnt, kommt irgendwie in dieser Serie vor. Das Interessante ist, dass der Roiland im englischen, amerikanischen Original beide Hauptrollen spricht. Also er spricht tatsächlich beide Charaktere. Und ja, die beiden leben natürlich, weil der Morty ist ja auch in der Serie erst 14 Jahre alt, die leben alle bei der Familie. Die Familie heißt Smith. Und da gibt's natürlich noch die Eltern Beth und Jerry. Und er hat noch eine Schwester, die heißt Summer, die ist 17 Jahre alt. Und im Prinzip der Hausherr ist ein totaler Loser, der irgendwie wirklich gar nichts auf die Reihe bringt. Und jeder macht sich über den lustig, einschließlich seiner Frau. Und deswegen, das ist so der Charakter, der einem eigentlich ständig irgendwie leid tut, weil er halt immer von allen nicht ernst genommen wird, ignoriert wird.
Schon so durchweg Loser irgendwie so.
Ja, er verliert einfach immer und gerade gestern habe ich von der 5. Staffel wieder eine Folge gesehen, wo er richtig fett, ja, wo er das Fett wieder richtig übel abkriegt und mir tut er dann schon immer auch leid. Also ich fühle da immer schon einfach auch mit dem und das ist manchmal so hart und ja, was war eigentlich, wie kam es dazu, dass es Rick and Morty gibt? In a nutshell, also der Dan Harmon hat irgendwann 2012 bei einer Fernsehserie, die hieß Community, gearbeitet und da wurde der gefeuert und wurde dann von Adult Swim angesprochen, wegen der Produktion von der Zeichentrickserie. Ja, und der war aber jetzt nicht so mega vertraut, wie man so Animationsserien macht und hat sich dann deswegen an den Justin Roiland gewendet, ja, und damit man das halt zusammen hinbekommen kann und die Grundlagen für die Serie entwickeln kann, sodass das dann irgendwie halt alles auch funktioniert später. Und das haben sie irgendwie auf der Grundlage von einem animierten Kurzfilm, der hier heißt The Real Animated Adventures of Doc and Marty, M-H-A-R-T-I, also ein bisschen leicht anders geschrieben. Und das hatte der Roiland mal für den Channel 101 geschrieben. Also so kam quasi die Situation des einen mit dem Unwissen von dem einen, dass er jemand gebraucht hat, zusammen. So haben die sich gefunden. Dann gab es irgendwie ein altes Konzept und bumm, Rick and Morty war geboren. Und ja, was kann man sagen? Es ist eine total durchgeknallte Serie, die keine Grenzen kennt. Also sie ist brutal, hardcore eklig, ausgeflippt, durchgeknallt, total weggecrankte, weggesmashte Ideen. Du hast das Gefühl manchmal, die Typen haben, während sie das geschrieben haben, permanent, ich weiß nicht, in einem Raum gesessen, wo es nur Alkohol und Dope gab und nichts anderes, wovon man sich ernähren kann, weil es einfach so durch ist. Aber auch so geil ist und so einzigartig auf seine Art und Weise. Ich weiß noch, irgendwann müssen sie, das ist jetzt ein paar Staffeln her, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, habe es jetzt nicht nochmal extra nachgelesen, aber ich meine, es war so, die Erde soll zerstört werden und das Einzige, was irgendwie die Erde retten kann, ist, wenn Rick und Morty an einem internationalen Galaxy Vision Song Contest teilnehmen und da irgendwie die beste Performance ablegen. Und dann ist er da irgendwie auf der Bühne und singt so ein total bescheuertes Kacklied. Der singt irgendwie, ich glaube, Get Swifty, Shit on the Floor. Das singt er die ganze Zeit. Und ich weiß auch nicht, was los war. Ich habe das erste Mal dann da gesehen und gehört. Und es hat mich so hinter den Horizont geflasht, dass ich wochenlang mit diesem Shit on the Floor in meinem Kopf rumgelaufen bin und das nicht mehr rausgekriegt habe. Also irgendwas machen die richtig, dass das jedes Mal diese Folgen sich in mein Hirn wie eine Kugel reinballern und einnisten. Das ist keine Ahnung, was das mit mir macht. Das trifft genau meinen Geschmack. Hammer, Nagel auf den Kopf. Es ist einfach zu schön, zu geil, um wahr zu sein, dieser wahnsinnige Wahnsinn, der da gezeigt wird.
Ich habe ja nur die ersten zwei Staffeln davon geguckt, weil es mir einfach zu wahnsinnig war.
Ja.
Mein Kumpel Andi versucht mich ja auch immer wieder da zurückzubringen. Hier, guck das jetzt mal weiter. Und das ist mir einfach, also da brauche ich richtig Muse dafür. Das ist, ich kenne ja die anderen zwei Serien, die du vorhin erwähnt hast, die sind schon lustig und crazy. Aber Rick and Morty ist das Ganze im Quadrat, wenn man das so sagen kann. Das ist schon an so viel, das ist geil gemacht und lustig gemacht, aber das ist so drüber bei so vielen Sachen. Und auch diese Zusammenhänge unter den einzelnen Folgen, über Folgen hinweg oder Staffeln hinweg, ist so clever, diese Entstehung, dieser Progress da im Hintergrund ist so gut.
Ja.
Das muss ich, glaube ich, nochmal komplett von vorne starten, dass man da nochmal einen sauberen Start reinkriegt und nochmal diese ganze Komplexität, auch wenn es eine super strange, lustige Serie ist, hat es doch eine sehr hohe Komplexität im Hintergrund, dass man die einfach mitnimmt an der Stelle.
Das stimmt. Und vor allem ist geil, dass sich halt, ich meine, wir sind ja schon in der 5. Staffel, wo übrigens jede Folge der absolute Knaller ist. Ich meine, in den vorherigen Staffeln war es ähnlich, aber bei der 5. habe ich gerade das Gefühl, es wird einfach immer nur, es explodiert jede Folge total. Und sie beziehen sich halt auch oft auch auf Sachen, die früher schon mal in einer der Staffeln oder Folgen passiert sind. Das heißt, wenn man das halt wirklich, wenn ihr jetzt anfangt, das zu gucken und das irgendwie binget, dann habt ihr halt den Vorteil, dass ihr euch an alles frisch noch erinnern könnt und da nicht irgendwie Jahre dazwischen lagen. Und das macht dann halt schon Bock, wenn so eine Sache zurückkommt, zum Beispiel irgendwelche Wesen, gegen die sie gekämpft haben, vor zwei Staffeln und dann kommen die wieder und dann, ja, ist halt ein geiler Effekt. Und nur mal, um zu zeigen, wie hoch der Stellenwert dieser Serie international ist, also bei IMDb bei 300.000 Bewertungen oder was, eine 9,3 von 10, das ist schon super rare.
Das ist schon mega hoch, ja.
Das ist was ganz Besonderes. Und bei Rotten Tomatoes haben wir 85 von 100. Und das ist auch sehr, 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 sehr gut. Also es ist schon so, dass weltweit die Serie hardcore gefeiert wird. Und das auch zu Recht, weil sie ist einfach auch so einzigartig wie genial. Und wenn man es jetzt halt wenn man eklige Sachen nicht so mag, wird man hier ein bisschen abgeschreckt sein. Also zum Beispiel, der Rick ist ja auch andauernd irgendwie auch Alkoholiker, ne, andauernd am Saufen, und der hat halt immer so Sabberflecken die ganze Zeit im Gesicht. Also die sind auch nie weg. Und wenn der redet, spuckt der dabei halt auch die ganze Zeit. Der ist halt einfach und eklig. Genau. Der redet ja kaum einen Satz zu Ende, ohne dass er mittendrin rülpst, genau. Und ich finde das aber, das muss ich da halt ständig wegschmeißen bei. Ne? Ich piss mich da ständig weg. Und
das macht halt immer wahnsinnig auf Dauer, gerade wenn das
ja, genau.
Folgen sind, die sehr Rick-lastig sind. Das ist so wie bei Badesalz, da hat er Glück mit Ihnen, da hat Glück mit Ihnen im Zimmer hier. So hört sich das immer an halt, ne?
Und ich finde es ja auch krass, eigentlich ist das ein Achievement irgendwie, oder ja doch, ist ein Achievement, und zwar, es ist ja von Anfang an schon so, dass der die ganze Zeit rülpst und sabbert beim Reden, und das ist ja eine Sache, die nach der man nach einer Staffel, an die müsste man gewöhnt sein und dann einfach sagen, ja gut, das ist der Typ, aber irgendwie hört es nicht, das rückt nicht in den Hintergrund, das bleibt irgendwie immer noch witzig, und obwohl man das schon 100.000 Mal jetzt gesehen hat, aber ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, das so aktuell zu halten, das ist
ja schon lustig auf jeden Fall.
Genau.
Also insofern, bedürftig, aber lustig.
Ja. Das heißt also, wie gesagt, wenn ihr es mal gerne ein bisschen eklig mögt und auch mal gerne die Kotze durch den Raum fliegen seht und so Sachen, wie man es auch ja auch aus einigen South Park Folgen sehr, sehr gut kennt.
Oh ja, da kann man es sehr gut mit vergleichen, ja.
Ich glaube auch, auf eine gewisse Art und Weise haben die da Ähnlichkeiten. Wenn jetzt die Frage wäre, ich muss auf eine einsame Insel und ich kann nur eine Comicserie mitnehmen, von diesen lustigen Comicserien jetzt, welche würde ich mitnehmen? Bei mir wäre South Park. Das stelle ich tatsächlich im Final Verdict am Ende des Gerichtstags, stelle ich das noch über Rick und Morty und die anderen Sachen drüber, weil South Park für mich einfach auch noch diesen ernsten Metaton hat. Sie kritisieren halt auch immer Sachen in der Gesellschaft oder zeigen Probleme auf, die irgendwo existieren, und es ist damit auch, finde ich, eine sehr, intelligente Sendung, die sich zwar über alles gnadenlos lustig macht und dabei maßlos übertreibt, aber auch immer halt einen ernsten, oder nicht immer, aber oft einen ernsten Kern hat. Bei Rick and Morty, wenn ich da eine Folge sehe, keine Ahnung, wo sie einen ganzen Planeten einen Genozid angerichtet haben, nur weil der Rick gemeint hat, dass das Bier da nicht schmeckt oder sowas. Das ist dann halt nur Fun. Das muss man halt da ignorieren. Bei South Park ist das nochmal eine andere Geschichte, finde ich.
Eine ganz andere Ebene nochmal mit drin halt. Ne?
Genau, ich meine, Rick and Morty hat auch durchaus Aussagekraft, wenn es ums Thema Familie und so Sachen geht. Es gibt die berühmte Pickle-Rick-Folge, wo es ein bisschen darum geht, was man alles unternimmt, um nichts mit seiner Familie machen zu müssen, wie weit man dabei geht, um einfach so mal nicht zusammen ins Theater zu fahren oder so, oder man irgendwie Ausreden erfindet, um da nicht teilnehmen zu müssen an der Familienfeier und so Sachen. Das gibt es auch dort bei Rick and Morty und Co. Aber South Park macht das halt nochmal in einer ganz anderen Dimension. Und deswegen würde ich das mit auf eine einsame Insel nehmen, weil ohne die könnte ich nicht leben. Aber Rick and Morty ist eine Serie, die darf man im Leben nicht verpasst haben. Und wenn ihr die wirklich noch nicht gesehen habt, macht euch ans Werk. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr es doch bereut, dann macht ihr uns einfach dafür verantwortlich und die Welt ist wieder in Ordnung.
Ja, uns nicht. Du hast es ja empfohlen. Also ich habe das
dann zwei Staffeln aufgehört. Nee, okay. Quatsch. Ich übernehme die alleinige Verantwortung. Ihr habt es gehört.
Gut. Also das ist, wie gesagt, ich fand es auch super lustig, nur man muss dann halt, man muss Bock mehr auf diese Art Humor haben, um das durchziehen zu können, finde ich. Und das ist, lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es ja so viele unique Folgen mit irgendwelchen Ansätzen. Einfach top, muss man wirklich sagen.
Vielleicht so kurz vorm Ende, weil wir wollten euch eine kurze, lockere Sommerfolge machen mit ein paar kurzen Serienempfehlungen. Joa, seht ja, wir waren wieder sehr erfolgreich. Ja. Und zum Schluss
haben wir fünf sind es doch geworden.
Es sind fünf geworden.
Ja.
Das stimmt. Und ich glaube, wir haben von der Qualität her auch nur hochwertige Sachen ausgewählt, wo es sich also wirklich lohnt, nachdem ihr uns jetzt heute mal zugehört habt, da reinzuschauen. Ihr werdet dann, denke ich, nicht enttäuscht sein, egal wo ihr da reinschaut im Normalfall. Also wir haben uns da schon Mühe gegeben, euch was Schönes rauszusuchen. Zum Schluss hätte ich nur noch eine Honorable Mention. Und zwar Lower Decks ist ja eine Comicserie, die es seit einer Weile gibt, die sich mit den Leuten beschäftigt, die auf der Enterprise und Co. halt eben im Hintergrund arbeiten, unten die Klos putzen, die Offiziersmesse schrubben und aber oft sehr unersetzlich und wichtig sind für den Erfolg der ganzen Mission. Und die ist mir sehr ans Herz gewachsen, die Serie. Also ich mag die schon sehr, sehr gern. Und für alle Star Trek-Fans, denke ich, ist es ein Muss, da mal reingeguckt zu haben. Es gibt durchaus Leute, die halt wo es einfach nicht so rangeht an die oder der Humor vielleicht nicht zündet, muss man schon mögen, wie die das gemacht haben, die Serie. Aber ich denke, eine kurze Empfehlung ist es auf jeden Fall wert, besonders wenn man Star Trek mag und mal Lust hat auf Star Trek als Comic in witzig. Genau.
Definitiv, ja. Dann haue ich jetzt auch mal eine letzte, ganz kurze Empfehlung raus, wäre eh nur kurz gewesen. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt bei Peaky Blinders, bei dem einen Schauspieler. Kurze Empfehlung, Gangs of London ist eine britische Gangster-Serie, wen überrascht, läuft momentan auf Sky, erste Staffel, 2020 ist die gelaufen oder kam die raus, ist von Gareth Evans, dem Macher von Raid 1 und 2, diese übertriebenen indonesischen Martial-Arts-Filme. Und da muss ich sagen, Gangs of London ist nicht die durchweg beste Gangster-Serie, aber diese Special Kampfaktionen, die da drin stattfinden, diese körperlichen Auseinandersetzungen, diese Action-Szenen, die in dieser Serie stattfinden, habe ich die letzten 20 Jahre, glaube ich, in keinem Film, außer vielleicht in Raid 1 und 2 oder The Night Comes for Us oder so gesehen, so durchchoreografierte Szenen mit so einem Score und allem, wirklich super empfehlenswert. Wie gesagt, das ist ja die tiefschürfendste Gangster-Serie mit den größten verzwickten Sachen. Es ist cool gemacht, coole Charaktere und coole Setting-Spiele auch in der Jetztzeit. Und einfach, wenn es da zu Gewaltaktionen kommt, richtig, richtig, richtig gut gemacht. Also ich habe hier abends gesessen, ich habe die, glaube ich, an einem oder an zwei Abenden durchgeguckt. Mhm. Ich war geflasht. Da gibt es die Folge 5, ist es, glaube ich, wo ganz viele verschiedene Fraktionen auf so ein Cottage, auf so ein Haus auf dem englischen Land zusammentreffen. Das wird vorher von so einer Drohne gefilmt von oben, wie die da alle hinkommen. Und was da passiert, die Folge habe ich allein zwei oder dreimal am selben Tag geguckt, weil ich die Action in dieser Folge so geil fand. Das ist kein Michael Bay Tauben fliegen durchs Bild und wie nennt man das, dieses Schnittgewitter, wo 1 Million Schnitte in einer Folge sind. Das sind teilweise One-Shot-Szenen, die über Minuten gehen und das mit der brutalsten Action. Und auch super, super gut gemacht. Deshalb muss ich das nochmal empfehlen. Wir hätten jetzt auch noch mehrere Empfehlungen gehabt. Da hätte ich sogar mal eine Zeichentrickserie gehabt mit Castlevania. Da müssen wir das nächste Mal vielleicht drauf eingehen. Ja. Da müssen wir länger auch drauf eingehen. Oder für einen Freund von mir, Johannes, hatte mich letztens gefragt, was wir mal an Science-Fiction empfehlen können. Er ist großer Science-Fiction-Fan. Auch da mal kurz zu erwähnen, The Expanse kann man sich da immer mal hinlegen.
Pflicht.
Bin ich auch Pflicht. Immer noch dran, immer noch nicht durch. Schwanke immer zwischen Buchversion und Serienversion. Auch für dich, Johannes, guck dir mal Expanse an. Läuft auf Amazon Prime, ne?
Das war ja eigentlich, sollte nicht weiter fortgesetzt werden. Und dann ist der Jeff Bezos rein, hat irgendwie, also jetzt mal vereinfacht gesagt, ich will noch wissen, wie es weitergeht, ich will das Ende noch sehen. Ja, und so hat dann kurzerhand gesagt, für mich war das auch ganz kritisch an der Punkt. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt 3 Science-Fiction-Serien geschaut. Das war Dark Matter, diese Serie und noch eine andere, fällt mir gerade der Titel nicht ein. Und zwei von denen gingen dann, glaube ich, nicht weiter, was mich echt traurig gemacht hat, weil eine war mir schon sehr ans Herz gewachsen davon. Und dann konnte ich zumindest, ging hier bei Expanses dann auf einem anderen Kanal weiter. Es ist das Game of Thrones im Weltall und nicht weniger komplex. Es gibt tausende Charaktere, es gibt verschiedene Sprachen, parallel laufende Handlungsstränge, wirklich alles, was eine God-Serie sozusagen ausmacht, ist da. Sowas gab es in der Form im Sci-Fi-Bereich, also meines Wissens nach in dieser speziellen Form noch nicht. Es gab auch Babylon 5 und andere sehr gut ausgearbeitete oder fantastisch ausgearbeitete Serien. Aber Expanse ist schon was ganz Besonderes. Und mir geht's da wie dir. Man schwankt so ein bisschen. Eigentlich will man es lieber als Buch lesen, anstatt es zu gucken.
Ich habe es schon wie viel mal aufgehört, weil ich mehr die Bücher lesen will. Ich scheue da auch den Vergleich Game of Thrones-like. Weil es kommt ja immer bei allem, was mehr als einen Handlungsstrang hat. Da hat mir gesagt, Game of Thrones-mäßig. Aber das ist schon sehr gut. Also als letzte Empfehlung war das The Expanse, vorher nochmal kurz zu dem Gangs of London. Wer Bock auf eine kurzweilige Gangster-Action-Serie hat, wo es richtig gut zur Sache geht und hervorragend gemachte Action-Szenen drin sind, Gangs of London. Wer Bock auf einen Sci-Fi-Epos hat, The Expanse. Da werden wir auch nochmal eine extra Folge drüber machen, wenn ich mich mal durchgerungen habe, es fertig zu gucken und es nicht zu lesen. Da nochmal, kann man auf jeden Fall mal starten, kann man mal machen. Ist jetzt halt im Sommer immer ein bisschen blöd, so lange Serien anzufangen, aber Ja. Die dunkle, traurige Jahreszeit wird ja wieder kommen.
Absolut. Und dann passen diese Serien auch wieder super rein. Was wir vielleicht von, was ihr uns mal mitteilen könntet, also was wir von euch gern wüssten ist, wenn wir jetzt uns dann in einzelnen Episoden zum Beispiel mal Boardwalk Empire und Co. vornehmen, das sind halt alles so Serien mit 5+ Staffeln, mit aberwitzig vielen Charakteren und Handlungssträngen, die bei uns ja auch ein bisschen zurückliegen. Da werden wir vorher halt ein bisschen recherchieren, um euch das halt auch aufzubereiten, weil wir wollen euch ja da wirklich was mitgeben und wir haben schon ein bisschen überlegt, weil die so groß sind, die Serien, so umfangreich, wie macht man das? Und dass wir vielleicht dann einfach unsere Highlights so von Staffel, Anfangsstaffel nach später Staffel so Stück für Stück euch vorstellen, weil da sehen wir halt vielleicht einen Mehrwert für euch drin, dass wir euch dann auf besonders tolle Sachen aufmerksam machen, weswegen die Serien überhaupt so guckenswert sind, ne? Besondere Charaktere, besondere Momente, ohne, also bei alten Serien, die jetzt wirklich schon seit Jahren nicht mehr laufen, werden wir uns den einen oder anderen Spoiler dann mit Ansage auch erlauben. Ne? Bei älteren Serien finden wir das generell okay. Irgendwas muss man ja auch erklären dürfen. Und nicht nur total unter dem Schweigegelübde arbeiten müssen. Bei modernen Sachen, die jetzt ganz frisch sind, ist das immer eine andere Sache. Und wie gesagt, wir würden jetzt nicht einen Spoiler einfach mal so raus ins Blaue labern, sondern dann schon das vorher auch kennzeichnen, sodass ihr irgendwie überspringen könntet und so. Aber aufgrund der Komplexität von den Sachen, über die wir reden werden, wenn wir da ein, zwei Sachen euch sagen, die ihr dann irgendwie gehört habt, ihr werdet die sowieso vergessen haben, bis ihr jemals da angekommen seid in den meisten Fällen. Aber ja, wir suchen sozusagen noch den perfekten Weg, wie man diese umfangreichen Dinge vorstellen kann. Und wenn ihr eine Idee habt, was da eine coole Vorgehensweise wäre, lasst uns wissen. Ansonsten probieren wir es einfach aus. Ihr seid dann unsere Versuchskaninchen und müsst uns dann das halt erst über euch ergehen lassen, bevor ihr uns dann sagt, ob's gepasst hat oder nicht.
Ja, ich denke mal auch, dass man immer mal wieder kleinere Folgen zwischendrin, mal kleinere in Anführungszeichen, wie diese, wo wir mal 4, 5, 6 kürzere Serien mal vorstellen. Da gibt's ja unendlich viele gute Sachen, dass wir da auch mal ein bisschen auf den Zuruf von euch eingehen werden. Was würde euch mal interessieren? Ich habe ja diesmal ziemlich viel Gangster-Serien vorgetragen. Ich gucke ja natürlich auch genug anderes Genre noch. Genauso wie der Tobi auch nicht nur Zeichentrick-Serien guckt. Wir werden uns da nochmal mit der anderen Serien-Special-Folge auf jeden Fall zurückmelden. Ja.
Genau, und weil wir jetzt so viel mit Filmen und Co. und allem möglichen Digitalen unterwegs waren, wir haben so ein bisschen beim Vorbesprechen gemerkt, es gibt auch jede Menge interessanter YouTube-Kanäle, die auch mal erwähnenswert wären, unter anderem auch welche, die es schon gar nicht mehr gibt, die aber in der Vergangenheit tolle Sachen gemacht haben. So Sachen wie All Your History Are Belong to Us und Did You Know Gaming. Um jetzt nur mal ein, zwei schnelle Beispiele zu bringen. Also die so richtig im Serienformat produzierten Content, den es auf YouTube gibt, der sich zum Beispiel intensiv mit der Geschichte aller Gaming-Firmen, die es gibt, und so auseinandersetzt. Also es gibt abseits von offiziellen gestreamten Serien und Filmen halt auf YouTube auch eine ganze Menge interessanter Serienkrams, auf das wir auch mal eingehen wollen. Beim nächsten Mal allerdings wollen wir ein bisschen mehr ins Analoge zurückgehen oder hingehen. Und zwar nämlich mit euch mal über eins der Top-Medien oder ja, der Top-Medien unserer Jugend sprechen, nämlich das Buch. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um mit euch eine sagenhafte Reise in die Welt der Bücher zu unternehmen, denn der Tim und ich, wir sind beides Leseratten und auch obwohl wir so gern zocken, so gern ins Kino gehen, so gern Serien binge-watchen, kein Mensch weiß, wo wir die Zeit dafür haben und wie wir das alles machen, das bleibt unser Betriebsgeheimnis.
Deshalb sind wir ja Nerds.
Richtig. Aber das verraten wir. Also es gibt, irgendwie kriegen wir das hin, wahrscheinlich einfach massiver Verzicht auf Schlaf oder andere Dinge. Und wir lesen halt viel und haben wirklich, ich glaube, wir haben so viele Bücher, die wir empfehlen könnten, das schafft man gar nicht in 10 Jahren. Wir müssen euch einfach ein paar top coole Sachen raussuchen, die wir mit euch gerne vorstellen müssen. Da gibt's sau viel. Und ich glaube, Tim, du versuchst ja auch pro Jahr immer zumindest eine gewisse Grundmenge an Büchern zu schaffen. Ja.
So, ne? So ein Meter versuche ich eigentlich immer.
Genau.
Wenn man es auseinanderlegt. Ja. Ich denke auch mal da, wenn wir es so machen, wie wir es jetzt heute bei den Serien gemacht haben, man muss jetzt ja kein Herr der Ringe noch immer neu besprechen oder sowas. Ja. Wir suchen mal jeder so 2, 3 Schmankerl, nenne ich es jetzt mal, raus, die vielleicht nicht jeder auf seiner Mainstream-Liste stehen hat, wo man sagt, das sind Unterhaltungsbücher oder interessante Settings oder die uns einfach persönlich ans Herz gewachsen sind, die man einfach gern hat als Bücher. So machen wir auch so wie jetzt so eine kleine Folge. jeder 3, 4 interessante Bücher für euch, dass man einfach so ein bisschen angeregt wird, auch mal vielleicht mal wieder abends den Fernseher auszulassen und mal ein Buch in die Hand zu nehmen.
Oh ja, denn das ist ungebrochen immer noch genauso wie früher, weil ich auch, als ich jung war, eine Leseratte war, jeden Abend im Bett immer drauf gefreut auf die nächsten paar Seiten. Es ist, man darf nicht vergessen, wenn man ein Buch liest, das ist natürlich der Inhalt der nächsten Folge, um es nochmal kurz zu sagen, dass die eigene Fantasie eben die Bilder, die Charaktere, die Stimmen und die besonderen Momente dann produziert, aufgrund des Textes, und dass bei den anderen Sachen man halt immer was vorgesetzt bekommt. Und das ist auch der Grund, warum ich heute noch so gern lese, weil ich mir auch die Sachen manchmal gerne einfach selber ausmalen möchte.
Ja.
Und nicht immer alles nur fressen will, was mir vorgesetzt wird. Und Bücher sind zwar auch so, dass da schon drinsteht, was passiert, aber wie du dir das ausschmückst, das bleibt ja dann dir überlassen. Und bei richtig guten Büchern ist es ja so, dass da einfach nur wie, du liest es, aber in dir läuft ja eine Art innerlicher Film ab, ne? Also das Lesen ist nur noch die funktionelle Tätigkeit, aber dein Gehirn, deine Fantasie ist ganz groß am Arbeiten. Und das ist das Tolle auch an Büchern und warum nach den ganzen Folgen, wo wir uns so viel mit digitalen Sachen beschäftigt haben, auch mal wieder vielleicht auf uns selbst zurückkommen, auf die eigene Fantasie, auf die eigene Kreativität und welche Rolle Bücher da drin spielen.
Mal zurück zu analogen Themen quasi.
Ja, so schaut's aus. Dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, wir haben es geschafft für heute. Ist ein bisschen länger geworden als
wie immer. Ist ja mal was Neues, dass es mal ein bisschen länger geworden ist. Genau. Wir sollten uns vielleicht einfach mal als Marke 2 Stunden setzen. Und dann können wir jedes Mal sagen, wir sind ja früher fertig geworden.
Das klingt gut.
Das dürfte den meisten. Also die Messlatte einfach mal anders legen. Und sagen, auch für eine 2-Stunden-Folge waren wir jetzt mit 1 Stunde 20 oder was wir jetzt schon wieder haben, eigentlich kurz.
Ne? Ja, stimmt. Das heißt, Extended-Version gilt nur noch ab 1,45, 2 Stunden, der Zusatz-Tag am Dateinamen oder an dem Episodentitel. Und alles andere setzen wir voraus, dass ihr versteht, dass kurz bei uns ein Stündchen bedeutet. Wir werden aber bestimmt auch noch mal zwischendrin irgendwie just for fun, keine Ahnung, mal eine Folge machen, wo wir euch mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde unsere 10 besten Momente in Videogames oder irgendwas erzählen. Einfach mal so ein paar Fun-Sachen, wo man nicht in die epische Bandbreite gehen muss. So kurz und knapp, kriegt ihr alles von uns. All in Full Service.
Ja, so sieht's aus.
So, dann würde ich sagen, alle Mann zusammen, genießt den Sommer. Das schöne Wetter ist jetzt endlich zu uns gekommen, so wie es sein soll. Hat viel zu lang gedauert. Noch sind die Zahlen gut, sodass man tatsächlich draußen rumlaufen kann und auch mal ein bisschen was von der schönen Welt da draußen erleben kann. Bleibt trotzdem bitte alles safe und habt eine gute Zeit jetzt so im Herzen des Sommers. Wir freuen uns dann drauf, euch das nächste Mal unsere Bücherideen, unsere Vorschläge, unsere Favoriten präsentieren zu dürfen. Und wenn ihr was habt, wie gesagt, schickt es uns gern zu. Wir reviewen auch gerne mal was, was ihr uns einfach reinschickt und nehmen das gerne mit.
Ja, auf jeden Fall.
In diesem Sinne.
Bleibt gesund, macht's gut, bleibt uns treu.
Bis demnächst.
Ciao.